weit. Also, naja, das, was uns sofort in Erinnerung kommt, ist da wahrscheinlich, sind die Aussagen über die Faulheit, nicht? Natürlich werde ich da auch noch drauf zu sprechen kommen, aber das ist nicht das Einzige, was uns die Sprüche in puncto Arbeit zu sagen haben. Es ist ja eigentlich ein relativ wichtiger Bereich unseres Lebens, denn die meisten von uns verbringen den Großteil ihres Tages bei der Arbeit. Sei es die Berufstätigkeit, also zum Broterwerb, zum Verdienst, sei es die Arbeit zu Hause, sei es eben die Arbeit in der Gemeinde. Also wir sind tätig, wir wollen etwas leisten, wir wollen etwas tun. Und von daher sind diese Aussagen, die wir in den Sprüchen finden, für unsere Arbeit durchaus wichtig. Manche der Aussagen, die ich jetzt aufgeführt habe, die beziehen sich allgemein auf das Leben miteinander. Ich werde die noch einmal speziell kennzeichnen, weil natürlich wir auch dort, wo wir im Beruf mit Kollegen, mit Kunden zu tun haben, da ist es so, dass da Dinge gelten, die auch für das Zwischenmenschliche miteinander gelten. Also wenn Gott in den Sprüchen sagt, du sollst nicht lügen, dann gilt das natürlich auch gegenüber meinem Arbeitskollegen, gegenüber den Menschen, den ich dort Verantwortung habe, insbesondere. Also habe ich auch einige dieser Punkte mit hineingenommen, die sowohl für das Leben allgemein gelten, aber insbesondere auch für die Situation, die ich in meinem Beruf habe. Nun, zuerst einmal können wir ja feststellen, das, was uns die Bibel sagt, auch außerhalb der Sprüche, dass Arbeit etwas Positives ist. Also Arbeit ist von Gott gewollt. Schon in der Schöpfung, vor dem Sündenfall, hat Adam gearbeitet. Nun, die Arbeit sah anders aus als nachher. Wir finden beispielsweise den Auftrag, dass er den Garten Eden bebauen und bewahren soll. Und bebauen und bewahren, das geht nun mal nicht ohne Arbeit ab. Auch die Kreativität, die von ihm gefordert wird, den Tieren Namen zu geben, ist in einer gewissen Hinsicht Arbeit. Wir würden sagen, heute die Arbeit eines Werbetexters oder so etwas vielleicht, nicht? Der sich neue Sachen überlegen muss, die irgendwie gut klingen und die man sich auch merken kann. Und so ähnlich ist das hier auch mit den Namen, den die Tiere geben werden. Also Arbeit ist gut. Gott arbeitet ja auch, als er die Schöpfung gemacht hat. Aber, und hier ist die Einschränkung, nach dem Sündenfall wird die Arbeit mühsam. Die Arbeit ist trotzdem noch gut, aber die Arbeit wird mühsam, sie fällt uns auf die Nerven, manchmal wollen wir eher ausweichen und sie hat auch negative Folgen bekommen. Insofern müssen wir sagen, die meisten Menschen um uns herum, wahrscheinlich wir eingeschlossen, leiden manchmal auch unter diesen negativen Auswirkungen der Arbeit. Es kann sogar so sein, dass sie sich so weit in den Vordergrund drängen, dass wir den Eindruck haben, Arbeit generell sei schlecht. Aber das ist sie, wie gesagt, nicht. Wenn wir arbeiten, tun wir das, was Gott getan hat, dann kommen wir seinem Auftrag nach, den er uns als Menschen gegeben hat. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, unsere Begabungen einzusetzen, die sonst brach liegen würden, und wir müssen uns hier einmal vor Gott verantworten für den Umgang mit den von Gott geschenkten Begabungen. Wir wissen das beispielsweise aus den Gleichnissen Jesu, wo er dann den treuen und den untreuen Haushalter, also oder die verteilten Talente, wie bist du damit umgegangen? Und das sind natürlich auch Dinge, die wir in der Arbeit einsetzen. Das sind ja nicht nur Dinge, die wir einsetzen, um Menschen zu evangelisieren, sondern auch da, wo wir im Alltag diese von Gott geschenkten Begabungen einsetzen. Denn die Aufspaltung, die wir gerade in den letzten 100 Jahren haben zwischen Gemeinde, Familie, Beruf, gab es natürlich in biblischer Zeit nicht, und eigentlich ist das auch nicht eine von Gott so gewollte, strenge Trennung. Nun, zum Teil hing das mit der Gesellschaft zusammen. In Israel waren die meisten entweder Handwerker oder Bauern. Das heißt, sie arbeiteten zu Hause mit der Familie, in der Familie. Gottesdienst war ebenfalls mit im Dorf. Man hatte zusammen gefeiert. Man hatte vor der Arbeit oder während der Mittagspause nun zusammen dann gebetet und gegessen. Und das war natürlich viel mehr eins. Von daher auch so, wie Gott sich das eher vorstellt, eher vorgestellt hat. Darüber hinaus gibt Arbeit ja auch eine gewisse Fitness, können wir sagen, nicht? Naja, für den, der am Schreibtisch sitzt, vielleicht eher ist es dann ein Gehirnjogging, nicht? Was das Gehirn fit hält. Aber für denjenigen, der körperlich zu tun hat, naja, dann lassen wir unsere Kräfte nicht verkommen. Wir bleiben fit, werden nicht krank, als wenn wir immer nur herumsetzen, nichts tun. Denn jede Begabung, die nicht geübt wird, auch jede körperliche Fähigkeit, die nicht geübt wird, verrostet mit der Zeit. Darüber hinaus gibt Arbeit auch Anerkennung. Das sind ja, ist eine positive Seite, ist auch eine negative Seite. In mancher Arbeit gibt es mehr Anerkennung, in anderer Arbeit gibt es weniger Anerkennung. In unserer Gesellschaft ist es insbesondere so, dass künstlerische Arbeiten besonders viel Anerkennung bekommen. Also, wenn du musikalisch begabt bist, wenn du Schauspieler bist oder so etwas, das ist ein erstrebenswerter Job, den viele junge Leute auch haben. Die sagen sich, das will ich tun, das ist das höchste Ziel. Warum? Nun, einerseits, es gibt viel Geld, vielfach, je nachdem, wo, wie gut man dann ist. Und auf der anderen Seite, es gibt viel Anerkennung. Das ist etwas, was sehr viel Prestige in unserer Gesellschaft hat. Darüber hinaus, Arbeit kann Erfolgserlebnisse bringen. Ich habe etwas geschafft. Ich fühle mich selbst wertvoller oder andere sagen mir, dass ich das bin. Manchmal ist es auch so, dass dann Arbeit direkt befriedigend sein kann, in unterschiedlicher Art und Weise. Also, wo ich dabei gewesen bin, unser Haus umzubauen, jetzt gerade in den letzten Wochen, dann ist das eine gewisse Befriedigung. Ich verkleide eine Wand, isoliere die und mache die da meinetwegen hier mit so Profilbrettern dort zu. Und am Ende des Tages kann ich sagen, so, das habe ich heute geschafft. Diese ganze Wand ist verkleidet und sie sieht vollkommen anders aus, als sie vorher gewesen ist. Solche Sachen können eine Befriedigung auslösen. Andere Sachen sind dann vielleicht weniger befriedigend, wenn du vor dem Computer gesessen hast und, nehmen wir im positivsten Fall, es hat alles einigermaßen geklappt, aber du stellst den Computer ab und ist nichts mehr da, nichts mehr in der Hand, was du hast, wo du nicht sagen kannst, das habe ich gemacht. Im negativen Fall ist es, du hast einen Tag lang gerätselt über irgendein Problem, hast es nicht gelöst und gehst am Abend frustriert nach Hause, kein bisschen weitergekommen. Oder womöglich einer der vielen Computerfehler, die auftauchen können. So ist es mir auch schon einige Male gegangen. Ich schreibe irgendetwas und wie irgendein Computerfehler, alles geschrieben und plötzlich steht da Ausnahmefehler so und so, das Programm schließt, nicht? Und ich kann nur noch drücken und es ist geschlossen und damit ist das, was ich geschrieben habe, weg bis zu dem Punkt, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Und wenn ich das nicht häufig genug getan habe oder nicht häufig genug eingestellt habe in meinem Computer, ist dann vieles der Arbeit wirklich weg. Nun, also wir sehen, Arbeit ist gut, Arbeit kann positive Auswirkungen für unser eigenes Leben haben, Arbeit ist gottgemäß. Und deshalb sollte es uns gar nicht wundern, dass wir in den Sprüchen zahlreiche Aussagen finden, die uns vor den Konsequenzen der Arbeit scheu warnen und die uns die Nachteile von Faulheit vor die Augen führen. Und da möchte ich nun einige nur stellvertretend dafür lesen. Wir finden das beispielsweise in Sprüche 6 ab Vers 6. Sprüche 6 ab Vers 6. Die uns allen wahrscheinlich sehr bekannten Aussagen: Gehe hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lern von ihr. Wenn sie auch keine Fürsten und Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann wirst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander, ein wenig, dass du schlafst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Also wir merken hier wieder die schöne bildliche Sprache der Sprüche. Man kann sich das so richtig vorstellen, nicht? Und da wird aber gesagt, das ist schlimm, du wirst die Konsequenz deiner Faulheit spüren. Dann sehen wir umgekehrt, dass Fleiß Segen bringt. Kapitel 10, Vers 4. Lässige Hände machen arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, macht seinen Eltern Schande. Also hier wieder gegenübergestellt, Fleiß ist gut, sich einzusetzen ist gut und derjenige, der faul ist, wird selbst die Konsequenzen zu tragen haben von dem, was er nicht getan hat. Das finden wir auch an verschiedenen anderen Stellen, Kapitel 12, Vers 11 beispielsweise. Da lesen wir, wer seinen Acker bebaut, wird Brot in Fülle haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, der ist ein Tor. Also hier hat es ja auch noch etwas mit der Organisation der Arbeit zu tun. Nicht? Manches Mal kann es sein, wir sind zwar den ganzen Tag tätig, aber verbringen unsere Zeit mit Nichtigem, nicht mit dem, worauf es eigentlich ankommt, für den Beruf, aber auch natürlich im Privatleben, wo wir unsere Arbeit ebenfalls organisieren und genauso gilt das für die Arbeit in der Gemeinde. Ich habe euch dann noch einige Verse aufgeschrieben, die ihr dann noch bekommen werdet. Denen könnt ihr nachgehen. Zum Teil sind das recht schöne, recht drastische Bilder, die uns das vor Augen führen. 15, Kapitel 15, Vers 19 haben wir so ein Bild. Da steht dann 15, Vers 19, der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Weg des Rechtschaffenen ist wohlgebahnt. Ja, jetzt können wir uns überlegen, Dornhecke nicht, das piekst und sticht und es ist mühsam und man kommt nicht durch. Und hier soll ausgesagt werden, der Faule macht sich selbst viele Probleme, die er sonst nicht hätte, wenn er nicht faul wäre. Also nicht nur, dass er daran zu leiden hat, weil er nicht zu essen genug hat, weil er nicht genug Geld hat, weil er arm bleibt, sondern auch, das Leben als fauler Mensch ist mühsam. Vielleicht hat der Verfasser der Sprüche, ja Salomo, dann noch nicht an den modernen Sozialstaat gedacht, wo das nicht immer ganz so ist, nicht? Aber auf Dauer, denke ich, hat er hier durchaus recht. Ein anderes Bild, Kapitel 19, Vers 24. 19, Vers 24. Da wird etwas übertrieben dann gesagt. Der Faule streckt seine Hand in die Schüssel und bringt sie nicht wieder zum Mund. Also, der ist so faul, der ist sogar so faul, das Essen noch in den Mund hineinzustecken, da bleibt ihm seine Hand stehen. Also hier merken wir, der Salomo, der übertreibt auch mal ein bisschen, wir könnten sagen, er macht so etwas Kabarett, nicht? Kabarett, so, er will das den Leuten richtig deutlich vor Augen führen, faul sein ist eigentlich schlecht. Der Faule wird nichts ernten, finden wir, dass zu viel Schlaf, also der, der immer nur daran denkt zu schlafen, sich auszuruhen statt zu arbeiten, dass das schlecht ist, finden wir dann auch. Das habe ich ja schon einmal vorgelesen. Ich möchte hier nur noch nennen, Kapitel 24, Vers 30. Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren, und siehe, lauter Nesseln waren darauf, und er stand voll Disteln, und die Mauer war eingefallen. Als ich das sah, nahm ich's zu Herzen, und ich schaute und lernte daraus. Noch ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände zusammentun, dass du ruhst. So wird deine Armut kommen wie ein Räuber und dein Mangeln wie ein gewappneter Mann. Hier wiederum, wir sollen nicht nur für uns selbst sehen, dass wir nicht faul sind, sondern wir sollen auch daraus lernen, wie geht es anderen Menschen, die ihre Arbeit nicht nachgeben. Noch eine schöne Sache, mit der ich jetzt wirklich diesen Teil abschließen will, ist Kapitel 26, ab Vers 13. Da ist mir wieder ein schönes Bild. Der Faule spricht, es ist ein Löwe auf dem Weg, ein Löwe auf den Gassen. Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Der Faule streckt seine Hand in die Schüssel und es wird ihm sauer, bis er sie zum Mund bringt. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben, die da wissen, verständig zu antworten. Ja, ich habe erst lange gerätselt, wie das mit dem Löwen ist, nicht? Aber das hier wird, so deute ich es, einfach daraufhin zu verstehen sein. Der Faule hat immer eine Ausrede, warum er nicht zur Arbeit gehen muss, nicht? Also könnt ihr euren Arbeitgeber anrufen, wenn ihr wieder zurückkommt, nicht? Also bei mir ist ein Löwe vor der Tür, nicht? Ich kann nicht zur Arbeit kommen. Und so ähnlich, denke ich, ist das hier zu verstehen. Einfach jeden Weg nutzt er, um der Arbeit aus dem Weg zu gehen. Ja, manche Kinder müssen ja auch erst noch lernen zu arbeiten, nicht? So ist das jetzt auch, als wir im Umbau gewesen waren, haben wir unseren Kindern immer wieder Arbeit gegeben, nicht? Und es ging alles gut, solange sie gespielt haben. Sobald sie anfingen zu halten, also mir ist so schlecht, ich muss immer was essen, ich bin so müde, ich muss jetzt eigentlich schlafen und, das ist so schlimm mit der Arbeit und jetzt habe ich schon so lange gearbeitet, nach 5 Minuten, ne? Und da merkt man, das liegt uns als Menschen irgendwie im Blut, möglichst Arbeit auszuweichen, weil Arbeit seit dem Sündenfall Mühe mit sich bringt. Und dann braucht es Überwindung. Und das ist das, was uns hier vor Augen geführt werden soll. Nun ist es aber nicht so, dass nur die Arbeitsscheuen angesprochen werden, sondern es gibt auch einige Dinge, die diejenigen, die nicht genug von Arbeit bekommen können, die man heutzutage neudeutsch Workaholics nennt, dass die nicht vollkommen außer Rand und Band geraten. So finden wir nämlich einerseits schon in Kapitel 2, Vers 7 den Hinweis, Kapitel 2, Vers 7, er lässt es dem Aufrichtigen gelingen und beschirmt den Frommen. Na, jetzt könnte man sagen, was hat das damit zu tun, wenn einer zu viel arbeitet? Nun, Menschen, die zu viel arbeiten, verlieren häufig aus dem Auge, dass nicht sie und ihre Bemühungen verantwortlich sind für Erfolg und für das, was wir brauchen, zu bekommen, sondern sie sehen sich selbst an der Stelle Gottes. Gott will hier geben. Gott will uns versorgen und darauf sollen wir vertrauen. Manches Mal kann Hoffnungsloses sich überarbeiten damit zusammenhängen, dass ich das Vertrauen auf Gott verloren habe und eigentlich auf mich selbst vertraue. Vielleicht noch in Worten das ausdrücke, aber in der Praxis meines Tuns zeigt es sich, ich mache mich kaputt, ich mache mich tot und arbeite bis zum Herzinfarkt, immer mit der Entschuldigung, ich muss das ja tun. Denn sonst habe ich ja nicht genug, sonst werde ich nicht versorgt, sonst werde ich arm oder so etwas. Und da ist das, denke ich, ein Tipp für die Leute, die zu viel von der Arbeit eingebunden sind, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Das finden wir immer wieder. Ich nenne hier nur diesen Vers. Wir haben das auch in Kapitel 2, Vers 21 und an verschiedenen anderen Stellen so. Vielleicht lese ich das, weil es etwas anders ausgedrückt ist, nochmal in Kapitel 3, Vers 5. Da lesen wir, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also hier Vertrauen in erster Linie nicht auf mich und meine Fähigkeiten. Wir haben ja hier in den Sprüchen häufig die handwerklichen Fähigkeiten, Ackerbau und so weiter. Hier werden auch die intellektuellen Fähigkeiten angesprochen. Bei der intellektuellen Arbeit kommt es nicht nur darauf an, auf mich zu vertrauen, sondern auch da auf Gott zu vertrauen und zu sehen, dass er mir das geben wird, was ich brauche. Das ist, denke ich, wichtig vor Augen zu haben. Wichtig ist es auch vor Augen zu haben, was uns in Kapitel 8, Vers 10 gesagt wird. Kapitel 8, Vers 10, nehmt meine Zucht an, lieber als Silber, und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann ihr nichts gleichen. Hier sagen wir, naja, in erster Linie bezieht sich das ja nicht auf Arbeit. Oder wir können sagen, nicht nur auf Arbeit. Aber es bezieht sich natürlich auch auf die Arbeit. Denn das, was uns vor Augen geführt wird, ist hier, Arbeit ist nicht Lebensinhalt. Wir müssen die Prioritäten richtig setzen, auch als Workaholics. Dass die Sache der Arbeit ist ein untergeordneter Aspekt des Lebens. Die erste Priorität bei Gott gilt darum, um Weisheit zu suchen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich den ganzen Tag 14 Stunden am Tag arbeite und am Wochenende zu nichts anderem komme, als zu schlafen und mich auszuruhen, wann suche ich denn nach der Weisheit? Nehme ich das ernst, was Gott sagt, dass Weisheit und Klugheit von Gott, Frömmigkeit wichtiger ist als Geld und Beruf? Dann müssen wir sagen, dann müsste ich dort auch Konsequenzen ziehen und das zurückschrauben, denn hier müssen wir sagen, die Frage der Priorität stellt sich. Gott sagt, das ist wichtiger. Drückt sich diese Wichtigkeit auch in meinem Lebensalltag aus? Das Suchen nach Weisheit, das Suchen nach Gott. Das ist auch wiederum eine Stelle. Es gibt zahlreiche andere in den Sprüchen, die genau das bestätigen und versuchen zu festigen. Uns wird dann auch nochmal tröstend gesagt in Kapitel 10, Vers 16. Kapitel 10, Vers 16. Da finden wir, dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben, aber der gottlosen Einkommen ist Sünde. Also ich nehme erst einmal den positiven ersten Teil, dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben. Und gerecht werden ja in den Sprüchen die bezeichnet, die nach den Ordnungen Gottes leben, die nach den Gesetzen Gottes leben, die Weisheit suchen. Und hier wird versprochen, wenn du das tust, brauchst du keine Angst zu haben, Gott wird dafür sorgen, dass du genug zum Essen hast, dass du genug hast, womit du auskommst. Dann wird beispielsweise auch in Kapitel 12, Vers 9 gesagt, dass wir besser auch im Berufsleben niedrige Ziele haben sollen, als zu hohe, an denen wir möglicherweise scheitern, weil wir uns selbst dabei kaputt machen. Kapitel 12, Vers 9. Wer gering ist und geht seiner Arbeit nach, ist besser als einer, der groß sein will und an Brot Mangel hat. Naja, hier könnten wir sagen, der groß sein will, der muss doch noch mehr haben. Aber hier soll ausgedrückt werden, Gott segnet und nicht in erster Linie unsere Bemühungen. Und wenn Gott segnet, dann kann es sein, dass du im Beruf eher zurücksteckst und dass Gott dir so viel gibt und das gibt, was du brauchst. Hingegen, wenn du selbst versuchst, groß herauszukommen, dann kann es sein, dass du scheiterst. Oder Gott sagt ja sogar, auf Dauer wird es dir nicht gut tun. Denn wir finden ja auch, Gott will uns züchtigen. Ja, was tut er? Jetzt bist du auf dem falschen Weg und dann züchtigt er. Das Geschäft gelingt nicht, nicht? Also du denkst jetzt, super, ich mache was ganz Neues. Gott will es gar nicht. Gott lässt es scheitern, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Oder jetzt denkst du, jetzt habe ich es mal wieder geschafft. In diesem Monat noch ein paar Überstunden geschoben und 2000 Euro mehr verdient. Ja, und dann plötzlich, du kommst nach Hause, bist etwas übermüdet, kleiner Unfall und zur Werkstatt 1500 Euro Auto repariert, naja, nicht? Und dann will Gott dich dadurch züchtigen und dir zeigen, denk daran, nimm dir die Zeit lieber für andere Sachen, statt alles dort hinein zu stecken. Nun, dann auch noch haben wir andere Sachen nicht zu weit im Voraus zu planen, Kapitel 27, Vers 1. Auch das gilt daran, wir sollen an die Zukunft denken, ich werde das gleich noch sagen. Aber denk daran, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Also hier, wir sollen nicht nur daran denken, dass ich jetzt so viel arbeiten muss, damit ich bis zum 90. Lebensjahr ausgesorgt habe. Denn wer von euch weiß schon, wie die Rentenkasse trotz Riester-Rente in 20, 30 Jahren aussieht? Also ohne hier ein großer Prophet sein zu wollen, kann ich euch sagen, wenn ihr einmal alt werdet und zumal, wenn ihr noch etwas in meinem Alter seid, dann ist die Rentenkasse sowieso leer, da gibt es nichts mehr heraus. Dann könnt ihr froh sein, wenn ihr noch die Hälfte eures Nettolohns bekommt und wahrscheinlich werdet ihr den nicht mal bekommen. Also denkt, jetzt könnt ihr sagen, ja, da müssen wir erst recht sparen. Ja, und was ist dann mit euren Eltern und Großeltern? Die haben beispielsweise die Weltwirtschaftskrise miterlebt. Die haben die Geldentwertung nach dem Zweiten Weltkrieg miterlebt. Wer kann denn von uns sicher sein, dass nicht solche Sachen einmal kommen? Da sagst du, ich spare in einen Aktienfonds. Ja, und dann gibt es mal wieder so eine Weltwirtschaftskrise, ein großes Aktienzusammenbruch und plötzlich ist nichts mehr davon da. Nicht? Also unser Vertrauen sollte in erster Linie auf Gott sein, das ist das, was gesagt wird. Nicht, dass wir faul werden, das haben wir ja schon abgehakt. Nicht? Nicht faul, nicht an morgen denken, das auch nicht. Wir sollen planen, wir sollen unsere Ernte einfahren, aber hier werden deutlich die Grenzen gesetzt. Wir sollen uns nicht jetzt kaputt machen für etwas, was wir morgen gar nicht regeln können, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Also hier einen Ausgleich haben, an morgen zu denken, aber nicht uns davon kaputt zu machen durch unseren Arbeitsalltag. Nun, jetzt haben wir uns also diese beiden Extreme angeschaut. Ich möchte ein paar Punkte zumindest nennen, die uns vor Augen führen oder die uns helfen können, wie wir nun mit Arbeit umgehen. Wenn wir Schwierigkeiten haben, manchmal mit der Arbeit, uns die einzuteilen, zurechtzukommen, dann ist das häufig die Arbeit, wo keiner uns im Nacken sitzt, wo uns nicht jemand genau sagt, jetzt machst du das, da gibt's ja nicht viel Auswahl, sondern bei der, wo wir selbst organisieren müssen. Sei es im Berufsleben, weil wir so viel Verantwortung haben, dass wir selbst organisieren können und müssen, oder sei es im Privatleben oder in der Gemeinde. Und dafür gibt es manche grundsätzliche Dinge, die uns eine Hilfe sein können. Beispielsweise erst einmal auch da auf Gott zu vertrauen und nicht zuerst auf eigene Fähigkeiten. Jede Arbeit mit Gebet zu beginnen in dem Bewusstsein, Gott ist auch hier bei mir, nicht nur am Gottesdienst am Sonntag, sondern im Büro oder im Geschäft oder zu Hause beim Abwasch. Darüber hinaus ist es so, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen können für unsere Arbeit, dass wir sie wohl organisieren und überlegen können. Wir müssen nicht immer den schwersten Weg dabei gehen, sondern manchmal ist eine Zeit der Planung halbiert hinterher die Ausführung der Arbeit. Manches Mal ist es auch so, dass wir die Notwendigkeit der Arbeit erst einsehen müssen, ehe wir sie motiviert tun. Das ist sicherlich ein Punkt, gerade wo ich von unseren Kindern gesprochen habe, die sehen gar nicht ein, dass die Arbeit nötig ist. Und als Erwachsener, da siehst du manche Dinge, das muss jetzt getan werden und dann ist es so, dann tust du das eher, vielleicht auch schneller, vielleicht auch motivierter, hoffentlich zumindestens. Vielfach hilft es, die Arbeit in kleine Portionen einzuteilen. Denn wenn du jetzt eine riesige Sache dir vor Augen führst, meinetwegen du sagst jetzt also, ich will jetzt ein Haus bauen. Und da fängst du einmal an. Ja, das ist dann sehr frustrierend, so erschlagend. Was gibt's da alles zu tun? Dann heißt es organisieren, klein einteilen. Dann sagst du, heute werde ich meinetwegen hier diese 5 Quadratmeter mauern. Oder je nachdem, wie schnell du bist, wie viel Zeit du hast, noch mehr oder noch weniger, aber einteilen. Und realistisch einteilen. Und dann meinetwegen danach dir eine kleine Belohnung geben. Jetzt gehe ich noch heute Abend danach der Arbeit zusammen mit meiner Frau und trinke eine Tasse Kaffee oder wir hören uns eine schöne Musik an oder wir machen einen schönen Spaziergang, dass deine Arbeitskraft wieder regeneriert und hergestellt wird und du auch ein Erfolgserlebnis dabei hast. Vielfach machen wir uns aber selbst schwer, weil wir entweder unrealistisch in unserer Planung sind, weil wir uns wer weiß was vornehmen und hinterher immer automatisch frustriert sind, weil sie ja nie zu schaffen ist. Oder weil wir eben die Sache nicht einteilen, dann auch gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und dann fangen wir irgendwie da an ein bisschen, da an ein bisschen. Eine andere Sache ist ebenfalls Prioritäten zu setzen. Der Feind, wie ihr das wisst, der Feind des Wichtigsten ist das Wichtige. Da gibt es so viele wichtige Sachen zu tun, was wir alles noch tun könnten. Und dann tun wir das da und hier sind wir beschäftigt. Aber das Wichtigste, was jetzt unbedingt ansteht, was Gott von uns will, was der Arbeitgeber von uns will, was in der Gemeinde unbedingt wichtig ist, das bleibt hinten stehen. Meinetwegen in der Gemeinde, wir können uns viel Gedanken über diese wichtigen Sachen machen, wie der Teppichboden ist und ob die Fenstergardinen neu müssen oder welchen Ablauf wir im Gottesdienst haben können, aber vergessen dabei ganz die Leute einzuladen, die wir evangelisieren wollen und den Kontakt mit diesen Leuten zu haben. Ja, und dann haben wir super alles, einen super Raum und einen super Gottesdienstablauf, aber die Leute, die wir erreichen wollen, sind gar nicht da. Und dann müssen wir sagen, ja, hier ist der Feind des Wichtigsten, ist das Wichtige. Es gibt so viele wichtige Sachen, über die man diskutieren kann und sich lange unterhalten kann. Und die sind ja wirklich wichtig. Ich will nicht sagen, dass die unwichtig sind. Die sind wirklich wichtig. Nur denk daran, auch an das Wichtigste, das zu tun. Und das ist natürlich bei jedem Bereich der Arbeit, spielt das eine Rolle. Ich lasse das vielleicht mal bei einigen dieser Punkte stehen. Ja, vielleicht, ich nenne noch ein, zwei andere. Also eine ist so die Angst vor dem leeren Papier. Nennen das Schriftsteller oder Dichter. Du hast irgendeine Ausarbeitung, die du schreiben musst. Und erst einmal, es fällt so schwer anzufangen damit. Und ja, der einzige Hinweis, den ich euch dabei geben kann, ist, just do it, fang einfach an. Denn häufig ist es so, wenn du einmal in der Arbeit drin bist, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, dann geht das plötzlich. Dann läuft es, das eine kommt zum anderen, deine Planung kommt, aber es ist schwierig so, wie fange ich jetzt eigentlich an? Du bist davor und er möchtest nach Möglichkeit schon alles haben, die Arbeit erschlägt dich, du fühlst dich möglicherweise überfordert, weil es ein ganz neues Problem ist, mit dem du zu tun hast, keine Routinefrage, sondern eine ganz neue und du überlegst dir, wie fange ich damit an? Und das, was wir tun sollten, ist einfach damit zu beginnen. Und dann werden wir während des Arbeitens merken, dass es einfacher ist. Wir müssen manchmal auch dem Suchtpotenzial der Arbeit begegnen, denn Arbeit kann süchtig machen. Einfach durch die Anerkennung, die wir bekommen. Dadurch, dass wir unseren Tag ausgefüllt haben. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, was wir mit der Zeit da noch verwenden müssen oder machen müssen. Arbeit kann süchtig machen, weil wir uns selbst bestätigt fühlen, weil wir vielleicht auch selbst gut von uns denken. Es kann viele Gründe geben, warum Arbeit süchtig machen kann. Und es gibt viele Menschen, gerade Männer, die in irgendwelchen verantwortlichen Positionen sind, die arbeitssüchtig sind. Und das meistens erst merken, wenn Gott sie auf einen Zwangsruhestand versetzt hat. Entweder, weil sie plötzlich merken, so wichtig sind sie gar nicht, der Betrieb schmeißt sie raus und ich habe gedacht, ja, ohne mich läuft der Betrieb gar nicht. Und plötzlich kommen die ganz gut ohne mich aus. Und ich bin dann frustriert zu Hause und werde vollkommen depressiv, weil keiner braucht mich mehr. Und das war ja mein ganzer Lebensinhalt. Ich habe nicht an Gott gedacht, an die Familie auch nicht, an andere Verantwortungen auch nicht, nur daran, wie und wo ich so unverzichtbar wichtig bin. Das ist ein Ausdruck von Arbeitssucht. Ich habe die Realität aus dem Blick verloren, dass das Leben nämlich noch etwas anderes ist als Geld verdienen und Berufstätigkeit. Das kann natürlich für die Frau genauso sein. Manche Frauen werden arbeitssüchtig, indem sie sich um ihre Kinder kümmern. Nicht? Also das Kindchen da und das Kindchen da, und was muss man da noch machen und hier noch etwas kaufen und da noch etwas ausgestatten. Und plötzlich werden die Kinder älter und die Frau wird frustriert, weil die Kinder schätzen das gar nicht. Da kommt gar nicht die Ehre zurück. Warum bist du nicht dankbar? Warum sagst du nicht, erkennst du nicht an, was ich für Tolles für dich getan habe? Und das tun die meisten Kinder nicht. Sondern umso stärker ich mich um sie kümmere, umso stärker werden die Forderungen noch, nicht? Also manches Mal merke ich das auch bei Vivian, das ist dann so, sitzen sie am Tisch, nicht? Mama, ich brauche mal Marmelade, statt selbst aufzustehen. Ja, Mama ist doch dafür da, mich zu bedienen, oder? Und wenn du da nicht Einhalt gebietest, dann kannst du als Frau den ganzen Tag und die ganze Nacht beschäftigt sein, nur um dich um das Wohl deiner Kinder zu kümmern. Dann kannst du da irgendwas mit ihnen spielen, die räumen das nachher nicht weg, nicht? So nach einer halben Stunde, dann musst du wegräumen und dann musst du was Neues aufbauen, wo sie ihren Spaß damit haben. Und dann kann Arbeitssucht auch zu Hause, nicht nur im Berufsleben, dich auffressen. Und typisch zeigt sich eben Arbeitssucht, wie gesagt, für Realitätsverlust, dass du bestimmte andere Sachen, wichtige Sachen gar nicht mehr tust und meinst, du kannst sie auch gar nicht mehr tun. Und spätestens es dann zu einer großen depressiven Phase kommt, wenn es die Entzugserscheinungen gibt. Wenn du nämlich, wie bei anderen Süchten, plötzlich, du bekommst dein Suchtmittel nicht mehr, du bekommst die Arbeit nicht mehr, weil die Kinder nicht mehr da sind, weil der Beruf nicht mehr da ist und plötzlich bist du vor dem Nichts. Nicht umsonst, viele Männer bekommen dann Herzinfarkt oder sonst irgendwas, wenn sie dann in Pension gehen. Nicht? Weil plötzlich ist nichts mehr da. Was sollen sie tun? Wofür sind sie noch da? Und da merken wir, das ist biblisch gesehen natürlich falsch. Jetzt möchtet ihr wissen, welche Stellen in den Sprüchen uns das denn alles vor Augen führen. Es gibt tatsächlich einige, die uns vor Augen führen, wie wir Arbeit angehen sollen. Dass wir Vernunft damit planen sollen, dass wir Gott nicht aus dem Blick verlieren sollen, dass wir auch gewisse praktische Hilfe mit in Anspruch nehmen. Kapitel 14, Vers 4 wird beispielsweise für den Landwirt ganz konkret gesagt. Also ich meine, die Sprüche, das ist ja auch was Schönes, die haben manchmal ganz konkrete Sachen. Die helfen dir im Büro zwar nicht, aber die zeigen, dass Gott realistisch ist. Er ist nicht nur, dass er allgemeine Hinweise gibt, sondern ganz konkrete. Kapitel 14, Vers 4. Wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer, aber die Kraft der Ochsen bringt reichen Ertrag. Hier soll einfach gesagt werden, statt dass du selbst jetzt deinen Ackerpflug ziehst, überleg dir doch mal, wie du deine Arbeit organisieren kannst. Schaff dir einen Ochsen an, mit dem kannst du deinen Acker pflügen, du wirst reicheren Ertrag haben und du bist schneller am Ende deiner Arbeit. Also hier, teil deine Arbeit auf, überlege logisch. Es wird dann immer hingewiesen darauf, dass wir natürlich unseren Verstand einsetzen sollen. Beispielsweise Kapitel 2, Vers 3, in der Organisation der Arbeit, in dem wir damit umgehen. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber, nach Gold und so weiter, dann wird es dir gut gehen. so im weiteren Teil, nicht? Also deine Arbeit wird gelingen, wenn du deinen Verstand einsetzt, wenn du dir überlegst, wie du deine Arbeit organisierst. Also auch hier durchaus, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir da zurechtkommen. Es ist natürlich der Hinweis, dass wir Ratgeber brauchen, das habe ich schon erwähnt am Sonntag, auch das ist wichtig, dass wir mal mit anderen Menschen darüber sprechen, auch diesen Aspekt, wie gehe ich mit der Arbeit um, ist das richtig so? Dass wir vielleicht auch Hilfen in Anspruch nehmen, dass andere Leute uns sagen, wie wir unsere Arbeit besser organisieren können. Dass wir nicht den Eindruck haben, nein, so wie ich das mache, das ist die einzige Art und Weise, sondern einmal von unserem stolzen Ross herunterkommen und sagen, kannst du mir vielleicht da ganz konkrete Hinweise geben? In einem letzten Teil heute Morgen will ich mich damit beschäftigen, was die Sprüche nun aussagen über ganz konkrete Hinweise, wie ich arbeite, bewältige oder wie ich in der Arbeit zurechtkomme. Unabhängig von dem, viel zu arbeiten, wenig zu arbeiten, geht es ja darum, ja, was tue ich nun, währenddem ich arbeite? Es geht ja nicht nur darum, die richtige Stundenzahl zu finden, sondern auch während dieser richtigen Stundenzahl das Richtige zu tun. Und da haben die Sprüche zahlreiche Hinweise. Also, wie gesagt, wir haben noch 10 Minuten Zeit und ich habe dafür hier so in etwa 100 Verse gefunden in den Sprüchen, die uns darüber Gedanken machen. Ja. Ich werde von diesen 100 Versen nur ein paar stellvertretend nennen, manche wiederholen sich dann ja auch und wie gesagt, ihr könnt sie dann später nachlesen. Zum einen habe ich Vers 16 und folgende. Bürgschaft kennt ihr ja, ich halte meine Hand ins Feuer dafür, dass das richtig geht. Also hier wird gewarnt, wenn du für dein Geschäft Verantwortung übernehmen kannst, ist das gut. Aber denk immer daran, bürg nicht zu sehr für andere, denn andere sind für ihre Sachen auch verantwortlich, sonst kannst du selbst mit darunter leiden. Also es wird in Kapitel 22, Vers 26 gesagt, in Kapitel 11, Vers 15 haben wir das nochmal. Dann haben wir das nochmal in Kapitel 17, Vers 18. Also vielfach wird uns gesagt, Bürgschaft für andere, deine Verantwortung musst du sehen. Du kannst nicht immer in das Herz anderer Leute hineinsehen und deshalb auch nur bedingt für sie bürgen. Dann wird uns darauf hingewiesen, dass wir beispielsweise Weisheit und Einsicht auch im Beruf haben sollen. Wer in seinem Beruf talentiert ist, der wird es zu etwas bringen. Kapitel 22, Vers 29 beispielsweise. Also wir sollten auch danach suchen, wo wir Fähigkeiten haben und möglichst die im Beruf einsetzen. Das war 22, Vers 29. Da steht dann, siehst du einen Mann behende in seinem Geschäft, der wird Königen dienen, geringen Leuten wird er nicht dienen. Also behende in seinem Geschäft, das heißt, der kann das gut, der ist begabt darin, das zu tun. Dann haben wir Hinweise darauf, dass wir Gott vertrauen sollen. Also solche Sachen, Verkäufer kennen das vielleicht. Kapitel 20, Vers 14. Kapitel 20, Vers 14, so aus dem Geschäftsleben, so einfach so allgemeine Weisheiten. Da steht dann, schlecht, schlecht spricht man, wenn man es kauft. Und wenn man weggeht, so rühmt man sich. Nicht? Wisst ihr das? So, ich meine, ganz typisch, nicht? Irgendwas billig zu bekommen. Also hier, das noch ein Kratzer und sowieso, also diese Maschine kauft ja keiner mehr, nicht? Und na, wenn ich einen Rabatt dann habe zu Hause, sage ich, ah, weißt du wie, jetzt habe ich das für die Hälfte Preis bekommen, nicht? Und so ein super Gerät und da sehen wir, die Bibel ist realistisch, nicht? Sie schreibt, so ist das. Das sind jetzt keine Tipps, wie wir besser einkaufen sollen. Also nicht, dass wir es falsch verstehen. Sondern die Bibel zeigt uns einfach nur, so ist das im Geschäftsleben. Und wenn du jetzt Verkäufer bist, dann musst du zum Teil das auch durchschauen, nicht? Also, ich war ein paar Mal in Israel, so die arabischen Verkäufer, die haben da schon Intus. Denn, wenn die dann etwas zum Verkauf anbieten, dann nennen sie sowieso erstmal den dreifachen Preis. Und dann kannst du, natürlich musst du jetzt die Gegenargumente bringen. Wenn du es nicht tust, dann halten sie dich für dumm. Und hinterher kommen sie dann doch auf den Preis, für den sie es eigentlich verkaufen wollen. Nicht? Aber jeder hat seinen Spaß gehabt. Du hast seinen Spaß, dass du es billiger hast, dass du die Nachteile nennst und sie haben ihren Spaß mit dem Verhandeln und dann kommen solche Sachen, ja, ich habe 5 Kinder zu Hause, ich bin so arm und ich verdiene ja gar nichts mehr daran und das ist so wertvoll, das finden sie nirgends und naja, also hier gut ein bisschen billiger, nicht? Und so und hinterher bekommst du es halt zu einem Preis, was einigermaßen angemessen ist, wenn du klug verhandelst, nicht? Gut, es gibt dann im Beruf auch viele zwischenmenschliche Probleme und das sind diejenigen, die ich vorhin erwähnt habe, die natürlich für jede zwischenmenschlichen Probleme gelten, aber insbesondere auch die im Beruf. So beispielsweise Geheimnisse nicht zu verraten. Also, das heißt, wir könnten das jetzt vielleicht anwenden auf Firmengeheimnisse. Oder wenn mir Menschen irgendetwas Persönliches von sich zu erzählen, dann nicht zum Kollegen zu gehen und das nun auszuplaudern. Vielleicht, um selbst ein Treppchen höher zu kommen in der Berufskarriere, sondern auch Geheimnisse als Geheimnisse zu bewahren. Auch Geduld zu haben in Gesprächen, Kapitel 25, Vers 15 beispielsweise. Geduld wird häufig genannt, das hier ist nur ein Beispiel. Da wird erwähnt, durch Geduld wird ein Fürst überredet und eine linde Zunge zerbricht Knochen. Also was mit dem Knochen ist und sowas wollen wir jetzt mal sein lassen, ihr wollt ja niemanden schaden. Aber hier wird gesagt, Geduld und sanfte Zunge, das bringt Erfolg, das ist gut im Sinne Gottes. Und verhandelt doch auch so, wenn ihr im Geschäft seid, dass ihr nicht euch nur einlasst auf Managementmethoden. So vor ein paar Jahren gab es dann ein Buch im Management, das war damals Methode, das heißt dann Attila Management. Und Attila, wisst ihr vielleicht, war einer der Hunnenfürsten, der durch seine Blutrünstigkeit bekannt gewesen war. Und das ganze Buch ging darum, eben möglichst keine Rücksicht zu nehmen und sich rücksichtslos durchzusetzen. Weil der wird Erfolg haben. Da müssen wir sagen, nein, die Sprüche sagen was anderes. So ist es nicht. Das kann vielleicht kurzfristig Erfolg bringen. Langfristig wird das aber weder der Firma noch dir selbst weiterhelfen. Dann, dass wir gute Mitteilungen geben sollen, keinen Hass haben sollen, dass wir mit Weisheit reden, dass wir nicht andere schmähen sollen. Kapitel 11, Vers 12 beispielsweise. Dass wir den Rat von anderen annehmen sollen, gilt natürlich auch im Betrieb. Dass ich dann auch mal meinen Kollege frage, ohne vom hohen Ross zu fallen, wie er das vielleicht besser lösen könnte. Dass ich keine doppeldeutigen Reden führen soll. Kapitel 16, Vers 30. Dass ich nicht über andere spotten soll. Kapitel 17, Vers 5. Ich überschlage die jetzt mal, lese die nicht vor aufgrund der Zeit. Ja, ich lasse das einmal so stehen und komme zu dem Hauptteil der praktischen Hinweise, die wir in den Sprüchen finden. Der Hauptteil, nämlich etwa 60 Verse darüber, beschäftigen sich mit der Ehrlichkeit im Geschäft. Und Ehrlichkeit, das ist ja gerade immer wieder eine Frage, kann ich das in meinem Beruf ehrlich sein? Aber die Sprüche sagen, du sollst es, wenn du Gott nachfolgen willst, dann wird nur darauf Segen liegen. Alles andere wird schiefgehen. Das muss nicht nur sein, bis dann irgendeine Spendenaffäre auffällt oder bis dann meinetwegen, das so war jetzt vor kurzem ja wieder in der Presse, dass da Ärzte sich haben bestechen lassen wegen Herzklappen oder so etwas oder wegen Medikamenten von der Pharmaindustrie, um diese zu verschreiben, um dann noch Geld dabei zu... Hörgeräte war jetzt etwas, was aktuell war. Irgendwie, dass bestimmte Hörgerätehersteller haben den Ärzten große Provision versprochen, wenn sie ihre Produkte verkaufen, haben sie dann auch getan. Oder denken wir an die Müllverbrennungsanlage, dort in Köln war das, glaube ich, nicht, wo durch Bestechung dann Auftrag gekommen wird. Nicht nur, dass das hinterher auffliegt und diese Leute, manchmal zu gering, aber immerhin bestraft werden oder ihren Job loswerden oder so etwas, sondern unsere Stellung vor Gott geht dabei kaputt. Wir werden innerlich leer und kaputt. Wir kommen in Distanz zu Gott. Wir werden kaputt seelisch, wenn wir so handeln. So wird beispielsweise schon im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 19, der Sprüche uns genau das vor Augen geführt. Kapitel 1, Vers 19. Da lesen wir, so geht es allen, die nach ungerechten Gewinnen trachten. Er nimmt ihnen das Leben. Also hier sehr drastisch, ungerecht, unehrlich nach Gewinn zu trachten, das kann man tun. Man kann sogar dadurch einigen Gewinn einstreichen, aber letztendlich nimmt es das Leben. Und nimmt das Leben ist hier in mehrerlei Hinsicht gemeint. Einerseits körperlich, es kann tatsächlich führen, wir sterben daran, beispielsweise der typische Herzinfarkt, nicht? Jetzt sich kaputt gemacht, total eingesetzt, aber innerlich keine Ruhe gehabt, weil wir nicht in Gott geruht haben, sondern nur auf unsere selbsternannten Motive vertraut haben und leiden daran. Es nimmt aber vor allem das Leben, weil wir seelisch kaputt gehen daran. Und das ist das, wo Gott uns vorwarnen will. Dann, Weisheit zeigt sich im Halten der Gebote, Kapitel 2, Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote hältst, dann geht es weiter, was dann passiert, dann geht es dir eben gut. Also das heißt Gebote halten, und das heißt ja nicht nur im Gottesdienst, sondern Gebote halten heißt ja überall im Alltag. Dann wird uns gesagt, wenn wir freundlich und klug sind, dann gefallen wir den Menschen, Kapitel 3, Vers 4. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Das heißt, auch im Geschäft, jetzt geht es ja nicht mal darum, dass Leute zum Glauben kommen, sondern wenn du im Geschäft oder für deine Kunden Anerkennung haben willst, dann sei freundlich und nett dabei. Zieh sie nicht über den Tisch. Es ist so, dass Gott den Gläubigen segnet, auch im Geschäft wird hier gesagt. Du sollst nicht neidisch sein, du sollst kein Doppelleben führen, sondern ehrlich reden. Kapitel 6, Abvers 12. Auch darum geht es hier, wenn du irgendwas verkaufst, nicht dein Produkt besser darzustellen, als es eigentlich ist, sondern ehrlich dabei zu sein. Wenn dann die Kunden sagen, ja, also wann wird das fertig sein, ja, um den Auftrag zu bekommen, dann sage ich 14 Tage vorher, obwohl ich schon weiß, wir schaffen das gar nicht. Hier geht es ja offensichtlich um Lüge, sondern ehrlich zu sein, nicht doppelt zu reden dabei. Gerechtigkeit bringt Segen, Kapitel 10, Vers 6. Kapitel 10, Vers 6, Segen ruht auf dem Haupt des Gerechten, aber der Gottlosen wird in Frevel fallen. Das Gleiche haben wir nochmal in Vers 2. Unrecht gut hilft nicht. Also das heißt, das Gut, was du gewonnen hast durch Unrecht, hilft dir auf Dauer nicht. Und wie gesagt, Gottes Perspektive ist nicht kurzfristig, was du heute oder morgen auf dem Konto hast, sondern langfristig gesehen. Falschheit verärgert die Menschen, sodass sie zu Fall kommen, also wieder für Ehrlichkeit. Betrug ist schlecht, Kapitel 11, Vers 1. Falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen. Nicht erst heute versucht man irgendwo dran zu tricksen, nicht? So wie bei den Tankstellen. Ihr wisst ja, dass die geeicht werden müssen und dann gibt es eine gewisse Toleranzgrenze und die meisten Tankstellen sind, welch ein Zufall, gerade an der untersten Linie dieser Toleranzschwelle, damit man eben immer noch ein bisschen mehr verdienen kann. Wenn du ein paar tausend Liter verkaufst, dann macht sich das schon bemerkbar. Und so gibt es überall im Geschäft, wo man sagen kann, naja, vielleicht gerade noch juristisch nicht verfolgbar, aber eigentlich unehrlich. Und das sollten wir als Christen nicht verfolgen. Nun, dann gibt es weiter, der Gottlose wird auf Dauer Mangel haben, der Suche nach schnellem Erfolg misslingt und so weiter, das Böse ist zu meiden. Bestechung ist falsch, sollen wir dem nicht nachgehen, finden wir mehrfach in Kapitel 15, Vers 27 beispielsweise. Kapitel 15, wer unrechten Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus, wer aber Bestechung hasst, wird leben. Also hier deutlich ist auch der Segen, den Gott gibt. Die falschen Gewichte finden wir mehrfach erwähnt. Hier also durchaus ein Plädoyer für Ehrlichkeit. Es werden ja gesagt, die Grenzen sollen nicht verrückt werden. Man soll auch besser keine Geschenke versprechen, wenn man sie nicht geben kann. Also auch hier geht es natürlich darum, im Verkauf oder sonst wo irgendwelche Sachen zu versprechen, wenn ich eigentlich schon weiß oder mir nicht sicher bin, dass ich das auch eigentlich einhalten kann. Und das schließt dann das Ganze ab, diese ganze Liste in Kapitel 28, Vers 25, dass Habgier zu Zank führt. Und auch das ist ja eine Frage im Beruf. Habgier macht kaputt. Also ich soll eigentlich Geschäft führen, ohne habgierig zu sein. Und das entspricht nicht dem Willen Gottes, wie wir ihn finden. Nach diesem großen Teil möchte ich nur zwei Punkte ansprechen, wo ich nicht viele Verse nenne, die aber auch noch in den Sprüchen zu finden sind und unser Verhalten im Beruf näher beschreiben. Das eine ist unsere soziale Verantwortung, die wir im Beruf und durch unseren Beruf haben. Und das andere ist die Stellung zum Staat, die wir haben. Also eine gewisse soziale Verantwortung durch unser Einkommen, durch unsere Arbeit wird beispielsweise erwähnt, so würde ich das interpretieren, Kapitel 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Das heißt hier, du sollst, was du bekommen hast, nicht nur für dich selbst verwerten, sondern ehre Gott damit. Und was das jetzt bedeutet, darauf müssen wir fragen. Andere Stellen in den Sprüchen sagen uns, das bedeutet, an Arme oder Bedürftige zu denken, an denjenigen, die etwas nötig haben. Nicht nur zu sagen, naja, die anderen sind halt faul gewesen und ich habe meine Sache eingesackt, sondern ich sollte auch durch das, was Gott mir schenkt, an andere denken. Das wird manchmal sogar ganz deutlich vor Augen geführt. So wie in Kapitel 21, Vers 13. Kapitel 21, Vers 13. Da lesen wir nämlich, wer seine Ohren verstopft vor den Schreien des Armen, der wird einst rufen und nicht erhört werden. Also hier, wer die verstopft und sagt, ich höre ja gar nicht, ich weiß gar nicht, es gibt gar keine Leute, die Hilfe brauchen, nicht? Das ist dann nicht ehrlich, sondern dann sollten wir die Ohren aufmachen, dann werden wir genügend hören und dann sollten wir dort auch helfen. Der Weise geht sorgsam mit seinem Besitz um und der Tor vergeudet ihn, haben wir in 21, Vers 20. Und das heißt auch, unser Besitz ist nicht einfach nur etwas, naja, das steht uns vollkommen zur freien Verfügung, wir sollen nach Gott fragen, was wir damit tun sollen. Kapitel 28, Vers 8, es gibt noch einige andere, aber die nenne ich jetzt nicht, das hier wird der letzte in diesem Zusammenhang sein. Wer sein Gut mehrt mit Zinsen und Aufschlag, der sammelt es für den, der sich der Armen erbarmt. Also hier wird ganz deutlich gesagt, wenn du jetzt dein Geld bekommst, und das heißt ja nicht nur dadurch, dass du jetzt von deinem Vermögen lebst, sondern natürlich jeder bekommt von uns ja von der Bank oder was weiß ich, da auch Zinsen oder Wertpapiere oder so etwas. Und hier wird deutlich auf diese Art und Weise des Broterwerbs hingewiesen, wird gesagt, dann hast du das eigentlich, was du dort bekommst, von Gott bekommen für diejenigen, die Not haben. Und nicht nur für dich selbst. Also auch hier deutlicher Hinweis. Letzter Punkt, Stellung zum Staat. Wir werden hingewiesen, nicht mit jeder Kleinigkeit vor Gericht zu gehen, sondern versuchen, privat Sachen zu lösen. Das gilt sicherlich auch für Geschäftsleben, Berufsleben. Nicht jeden Geschäftsgegner sofort vor Gericht zerren, wenn es möglicherweise auch außergerichtlich eine akzeptable, gute Einigung gibt. Nicht auch immer damit zu drohen. Das finden wir in Kapitel 3, Vers 9. Kapitel 3, Vers 30. Dann, dass der gerechte Herrscher, der wird auf den Regeln der Bibel oder der Ordnungen Gottes herrschen. Und da steht, dass der rechte Herrscher den Ungerechten strafen wird. Und damit sollen wir rechnen. Wir sollten uns also dem Staat in seinen Geboten unterordnen, wie wir das ja auch in Römer 13 finden. Der Fromme hilft der Gesellschaft. Also wenn du fromm bist und wenn du so deinem Beruf nachkommst, eigentlich bist du dann sehr produktiv und positiv, auch für die Gesellschaft, für die wir mitverantwortlich sind. So finden wir das Kapitel 11, Vers 11. Durch den Segen der Frommen kommt eine Stadt hoch, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Nun, das ist jetzt nicht nur auf das Berufsleben gemünzt, aber es heißt zumindest, egal ob privat oder beruflich, wir sollen dem Staat positiv gegenüberstehen. Wir finden ja im Neuen Testament, wir sollen für ihn beten, wir haben eine gewisse Verantwortung dafür. Denn durch das, wie wir als Christen leben, wird der Staat gesegnet. Das ist das, was wir deutlich hier lesen können. Dann, wir sollen eine freundliche Verbindung zum Staat haben. Also wir sollen den Leuten freundlich gegenüberstehen. Nicht nur sagen, die zocken unser Geld hier ab am Finanzamt oder so, sondern freundlich den Leuten begegnen. Hier in der Sprüchen wird es gegenüber dem König gesagt. Der Weise versöhnt den König, freundliche Zuwendung erleichtert die Verbindung zum König. Kapitel 16, Vers 14 und 15. Kapitel 19, Vers 12 finden wir, wir sollen auf friedlichem Fuß mit der Regierung stehen. Also nicht hier eben auch nicht diesen Widerstand, sondern versuchen so zu leben, wie das auch von uns gefordert wird. Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen, aber die Gnade ist wie Tau auf dem Gras. Aber seine Gnade, also die Gnade des Königs beziehungsweise die Gnade der Regierung, ne, ich könnte jetzt sagen, weil wir heute ja keinen König haben. Und also hier stellt euch zu dem Staat freundlich. Es ist dann auch nicht gut, den König zu erzürnen. Kapitel 20, Vers 2. Das Drohen des Königs ist wie ein Brüllen des Löwen. Wer ihn erzürnt, der sündigt wieder das eigene Leben. Das ist natürlich gemeint, weil viele Könige damals etwas willkürlich waren. Und wenn du sie beleidigt hast, naja, dann sprang schon mal jemand über die Klinge. Aber heutzutage soll das halt auch bedeuten, so würde ich es einmal hier interpretieren, generell akzeptiere den Staat als von Gott gegeben. Neues Testament bestätigt das hier auch und ordne dich dem Staat unter. Nun, wir haben einige Punkte gehört. Wir haben gehört, Arbeit ist von Gott gut gedacht. Durch den Sündenfall ist sie mühsam geworden. Trotzdem bringt uns die Arbeit für unser Leben viel, nicht nur Geld. Wir haben gesehen, Anerkennung, wir können unsere Gaben einsetzen und so weiter. Wir haben gesehen, es wird gewarnt vor Faulheit, und da gibt es keine Entschuldigung dafür. Es wird auch gewarnt, nur die Arbeit im Mittelpunkt des Lebens zu sehen, sondern Gott muss im Mittelpunkt des Lebens stehen. Ich habe euch versucht, einige konkrete Punkte zu nennen, wie wir Arbeit organisieren können und selbst für Arbeit motivieren können und der Arbeit den richtigen Stellenwert geben. Ich habe neben einigen allgemeinen Hinweisen darauf hingewiesen, dass die Bibel uns Anleitung gibt, wie wir zwischenmenschliche Probleme während der Arbeit lösen können. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass Ehrlichkeit die Grundlage beruflichen und geschäftlichen Lebens überhaupt sein soll. Und selbst wenn uns manche Leute sagen, der Ehrliche ist immer der Dumme, nicht wie das Buch von Ulrich Wickert hieß, bei Gott ist das nicht so. Bei Gott heißt es, der Ehrliche ist der Kluge, nur vielleicht nicht sofort und nicht im Augenblick. Und hier steht, der wird nicht unbedingt immer der Reichste sein. Es gibt Leute, die ungerechten Gewinn haben, die werden reicher sein als die Gerechten. Das müssen wir auch im Kopf haben. Aber dann ist immer die Frage, ist das unser höchstes Ziel, möglichst reich zu werden und möglichst viel nur zu verdienen? In der Bibel ist es das nicht. Und dann habe ich noch darauf hingewiesen, Arbeit und Beruf hat auch soziale Verantwortung zur Folge und in unserer Stellung zum Staat gilt natürlich selbst die Ehrlichkeit und darüber hinaus Freundlichkeit in der Begegnung mit Staatsdienern und auch hier eine Unterordnung unter die Ordnungen, die der Staat uns auferlegt hat, selbst wenn wir sie als ungerecht da und dort empfinden. Wir können ja freundlich versuchen, dann dem Bundeskanzler unsere Meinung darzulegen, aber solange der sie nicht ändert, sollten wir uns dabei dem unterordnen und nicht für uns die Gesetze verändern, also ohne dass der Staat das tut. Wir wollen am Ende dieses Teiles miteinander beten.